SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Thomas Biemesdörfer wünscht einen schönen Samstagnachmittag. Morgen geht sie mit dem großen Finale zwischen Frankreich und Kroatien zu Ende, die Fußballweltmeisterschaft 2018 der FIFA, der Männer und der Russischen Föderation als Ausrichter. Viel ist ja schon gesagt worden über die Spiele, die Spieler und das eher glanzlose Abschneiden des Titelverteidigers. Die Leistungen schwankten, aber die Quoten stimmten und die von den Funktionären gerne beschworene Trennung von Sport und Politik war und ist ein frommer Wunsch. Unser Medienweltreporter Günther Herkel hat sich seine ganz persönlichen Gedanken über die Berichterstattung gemacht und vor Anpfiff des Endspiels schon mal unser medialer Abpfiff. Das war die WM 2018 in den deutschen Medien.
Seit Ende Juni dürfen Frauen in Saudi-Arabien selbst Auto fahren. Ein epochales Ereignis für die streng islamisch-konservative Monarchie. In Deutschland dagegen müssen Frauen mit einem Shitstorm und Vergewaltigungsdrohungen rechnen, wenn sie es wagen, im Fernsehen ein Fußballspiel zu kommentieren. Das üble Bashing der ZDF-Sportreporterin Claudia Neumann belegt einmal mehr, selbst im vermeintlich so aufgeklärten Germanien blättert der zivilisatorische Lack recht schnell ab, wenn Frauen sich anschicken, eine der letzten maskulinen Bastionen zu knacken. Immerhin. Auch die ARD fahndet inzwischen nach einer weiblichen Fußballkommentatorin. Gut so, denn die Männerriege um Bartels, Simon, Delling und Co. bot neben Licht auch viel Schatten. Da mutierten die Spieler Tunesiens zu den Adlern von Karthago, verwandelte sich Argentiniens Trainer Osorio in einen brodelnden Vulkan, hagelte es deplatzierte Maradona-Witze. Über die Verhältnisse im Land des Gastgebers hatten ARD und ZDF schon vor dem Turnierstart in ausführlichen Reportagen berichtet. Dass Doping-Experte Hajo Seppelt von russischen Sportfunktionären aufgrund seiner verdienstvollen Recherchen über langjähriges Staatsdoping zur unerwünschten Person erklärt, auf eine Anreise aus Furcht vor Repressalien verzichtete, rückte die WM-Organisatoren noch kurz vor dem Start in ein zweifelhaftes Licht. Andererseits, anders als von vielen Auguren vorhergesagt, konnten sich ausländische Reporter und Reporterinnen im Gastland frei bewegen und ihrer Arbeit ohne Behinderungen nachgehen. Die russische Bevölkerung an den Spielorten zeigte sich, wie viele westliche Berichterstatter fast widerwillig einräumten, freundlich, aufgeschlossen, WM-begeistert und, ja, auch patriotisch. Dabei hatten viele deutsche Medien schon vor der WM kaum eine Gelegenheit ausgelassen, gegen das Gastgeberland bzw. Putins Propagandashow zu hetzen. An vorderster Front Springers Bild. Speziell nach dem bis heute unaufgeklärten Giftanschlag von Salisbury hatte sich Bildchef Julian Reichelt nicht entblödet, der britischen Premierministerin Theresa May Unterstützung seines Kampfblatts bei einer Boykottkampagne gegen die WM anzubieten. Auch der Deutsche Journalistenverband blamierte sich mit seiner vorschnellen Forderung nach einem WM-Boykott, nachdem zwei Wochen vor dem Start medienwirksam die vermeintliche Ermordung des Kreml-Kritikers Arkadi Babchenko inszeniert wurde. Peinlich nur, dass das angeblich durch Putins Schergen in Kiew liquidierte Mordopfer bereits tags darauf quicklebendig, eskortiert von ukrainischen Geheimdienstlern, die selbstproduzierte Fake News aufdeckte. Aber auch einige der kickenden WM-Stars trugen dazu bei, die Befürworter einer Trennung von Sport und Politik als weltfremde Romantiker erscheinen zu lassen. Allen voran die beiden Deutsch-Türken Mesut Özil und İlkay Gündoğan mit ihrem unseligen Posing an der Seite des türkischen Despoten Erdogan. Wahlkampfunterstützung für einen Autokraten, der Journalisten und Oppositionelle zu Tausenden in den Knast wirft und nationale ethnische Minderheiten wie die Kurden verfolgt? Mit diesem vom DFB miserabel moderierten Konflikt begann der Abstieg des Weltmeisters zur tragischen Lachnummer der WM. Was vor 4 Jahren als Siegeszug einer jungen, verschworenen, weltoffenen, antirassistischen Multikulti-Truppe begann, endete folgerichtig im Desaster. Im Schnitt verfolgten jeweils fast 9 Millionen oder 43% aller Zuschauer und Zuschauerinnen die Vorrundenspiele. Ein Wert, der erstaunlicherweise auch nach dem Scheitern von Jogi Löws Männern und dem folgenden WM-Blues nicht sank. Was nervte? Kaum ein Medium verzichtete darauf, Parallelen zu ziehen zwischen den schwachen Leistungen der Nationalkicker und der Götterdämmerung von Merkel sowie der zuletzt reichlich suboptimalen Performance ihrer Großkoalitionäre. Einspruch, euer Ehren, unterhaltsamer als das trübsinnige Berliner Sommertheater war die WM allemal.
Auch wenn der Auftritt der deutschen Mannschaft bei der WM in Russland eher ein kurzer war, über deutsche Präsenz auf russischen Bildschirmen müssen wir uns keine Sorgen machen. Das erledigt nebenbei ein Mann aus Worms und studierter Filmwissenschaftler, der inzwischen einen Gastronomieservice in Moskau betreibt und dank exzellenter Sprachkenntnisse zum Quotendeutschen in russischen Talkshows aufgestiegen ist. Quotendeutsch natürlich in Anführungszeichen. Zwar nur mit seiner persönlichen Meinung im Gepäck, die vertritt er aber mit Strast, was auf Deutsch so viel heißt wie Leidenschaft. Stefanie Markert präsentiert Felix Schultes.
Astankino im Norden Moskaus. Hier produziert der Sender NTV seine tägliche Talkshow Miesta Vstrechi, Treffpunkt. Ich bin Andrei Norkin, das ist die Sendung Treffpunkt bei NTV, der Ort, an dem alles klar wird. Stellt sich der Moderator vor. An diesem Tag geht es um den Streit zwischen Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer über die Migrationspolitik.
Damit ist genau der Geist.
Die Bundeskanzlerin wird eingeblendet. Sie spricht über Ankerzentren und die Rückführung von Flüchtlingen. In einer Art Amphitheater sitzen Zuschauer und Politikexperten. In der ersten Reihe, akkurat mit Brille, dezent gestreiftem weißem Oberhemd und Jackett, der Deutsche Felix Schultes.
Felix,
Ihr Kommentar bitte. Die Flüchtlinge zurückschicken, die Länder sind doch aber gar nicht einverstanden. In akzentfreiem Russisch antwortet der 50-jährige Deutsche.
Ich denke, das ist ein Querschläger. Was Merkel und Seehofer vereinbart haben, ist recht leer. Außerdem haben wir ein Trauma aus der deutschen Vergangenheit. Diese Transitzentren dürfen nicht an Lager erinnern. Die Migrationspolitik, die wie eine Eisenkugel an Angela Merkels Fuß hängt, die wird sie bis zum Ende ihrer Kanzlerschaft nicht mehr los.
Felix Schultes ist wohl der einzige Deutsche, der nur eine russische Wikipedia-Seite hat. Felix Schultes wurde in Worms geboren und ist mit 12 in die Sowjetunion gekommen. Und er hat inzwischen eine russische Familie. Felix Schultes ist in Russland kein Unbekannter.
Ich hatte mal vor 2 Jahren, glaube ich, 200 Sendungen pro Jahr.
Das lag am Ukraine-Konflikt.
Damals war Russland in einer wahnsinnigen Euphorie. Jetzt hat sich das alles wieder ein bisschen relativiert. Ja, Leute merken, dass man vom Wohlstand abzwacken muss, wenn der Präsident Ambitionen außerhalb Russlands hat.
Man erkennt ihn auf der Straße auch in Berlin.
In Marzahn-Hellersdorf, wenn ich über den Trödelmarkt gehe, weil da sind relativ viele, die russisches Fernsehen gucken. Ja, also ich bin einfach ein mentaler und kultureller Grenzgänger.
Sie hören die Medienwelt im langen Samstag auf SR2 Kulturradio. Ihre Sportberichterstattung und vor allem die Reportagen über König Fußball genießen schon einen sehr guten Ruf. Beim Rest scheiden sich die Geister. Die Bild-Zeitung ist immer noch eine der größten und erfolgreichsten Zeitungen Deutschlands, auch wenn sie in den letzten Jahren von der Auflage her arg federn lassen musste. Gleicht das Internetportal Bild.de die Verluste wieder aus. Millionen Leser werden von den Bild-Schlagzeilen erreicht, gedruckt und im Netz. Die Bild behauptet seit Jahrzehnten, für die gesamte Gesellschaft zu sprechen. Doch neueste Zahlen zeigen, zumindest was die gedruckte Zeitung angeht, stimmt das immer weniger. Wohin steuert also die Bild-Zeitung und wie viel Meinungsmacht hat sie eigentlich noch? Michael Mayer hat das nachgefragt.
So viele Flüchtlinge haben keinen Schulabschluss. Wir müssen an einer Festung Europa bauen. Die bittere Wahrheit über Ausländer und Hartz IV.
Schlagzeilen wie diese beherrschen seit Monaten die Titelseiten der Bild-Zeitung, jenem Boulevardblatt, das trotz heftiger Auflagenverluste noch immer großen Einfluss auf die bundesdeutsche Meinungslandschaft hat. Seit einigen Monaten ist Julian Reichelt alleiniger Chefredakteur der Bild-Zeitung. Vor allem für Titelgeschichten über Geflüchtete, Migration und angeblichen Sozialbetrug hat er heftige Kritik von vielen Seiten auf sich gezogen. Doch Reichelt wiegelt ab, wenn er danach gefragt wird, wie viel Macht die Bild heute noch hat.
Wenn ich von etwas persönlich überzeugt bin und das durchsetzen möchte und dafür die Marke, in diesem Fall die Marke Bild, nutzen möchte, dann funktioniert das mit Sicherheit in einigen kleinen Teilen der Gesellschaft, aber einfach nicht mehr als Massenphänomen.
Zumindest was die gedruckte Bild angeht, scheint Reichelt recht zu behalten. Zahlen der Marktforschungsunternehmen Allensbach und der Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse kommen zu interessanten Ergebnissen, was die Leserschaft des Boulevardblatts angeht. Kurz gesagt, die Bild erreicht nur noch einen Teil der Gesellschaft. Beispielsweise geht der Trend, dass die Bundesbürger immer höhere Bildungsabschlüsse erwerben, an der Bild weitgehend vorbei. Nur 16% haben Abitur oder einen Uni-Abschluss. Die Leserschaft ist weitgehend männlich und ist ganz häufig im Handwerk beschäftigt. Das Klischee des Klempners oder Bauarbeiters mit der Bild-Zeitung unterm Arm stimmt mehr denn je. Der Springer Verlag verweist darauf, dass die Zahlen nicht die Website Bild.de berücksichtigen und auch nicht die 400.000 Abonnenten des Digitalangebots Bild Plus. Auch Moritz Tschermak, Redakteur bei Bildblog, einer Website, die das Boulevardblatt kritisch beobachtet, findet die Zahlen nur bedingt aussagekräftig.
Sie ignoriert natürlich schon die Besucher von Bild.de. Die könnten natürlich jünger sein, die könnten vielleicht auch ein bisschen besseres Bildungsniveau haben. Julian Reichelt behauptet das jedenfalls. Ich bin auf einen Tweet von ihm gestoßen, wo er eben auch diese Analyse kritisiert und sagt, dass 20 Millionen Digital-User ignoriert werden, die ein höheres Bildungsniveau, ein niedrigeres Alter und ein höheres Einkommen haben. Das ist eben seine Kritik dann auch an der Studie und die kann ich zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen.
Was die Wirkungsmacht der gedruckten Bild und der Website angeht, die ja oft identische Geschichten bringen, so ist die Lage uneindeutig. Die Frage ist, ob die Bild selbst Stimmung macht und somit die öffentliche Meinung beeinflusst oder nur eine bereits bestehende Grundtendenz in der bundesdeutschen Meinung nur aufgreift. Das ist wie die Frage nach der Henne und dem Ei und ist bislang noch nicht ausreichend wissenschaftlich erfasst worden. Fakt ist, von März bis Juni dieses Jahres war jede vierte Titelgeschichte der Bild eine über Flüchtlinge, Migration, den BAMF-Skandal und anderes aus diesem Themenkomplex. Da könne man schon von einer Kampagne sprechen, meint Moritz Tschermak.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Bild-Zeitung nach wie vor versucht und es manchmal auch hinbekommt, manchmal auch nicht, die Stimmung so im Volk abzutasten und danach dann eben Geschichten zu machen. Ich glaube aber nicht, dass die Bild-Zeitung Schlagzeilen fürs Volk macht, also wirklich in der Gänze.
Was für die gesamte Bevölkerung vielleicht nicht gelten mag, findet jedoch enormen Widerhall in einem bestimmten Milieu, sagt Moritz Tschermak. Schon seit Jahren spülen reißerische Flüchtlingsgeschichten bei Bild.de rechte Positionen in den Mainstream und verweisen darauf, dass es, Zitat, problematisch ist, wenn Medien derartige Themen bewusst vermeiden und so die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Medien beschädigen.
Zu unserem letzten Thema, die Macht von Netflix. Bei den Emmy-Nominierungen in dieser Woche hat sich einmal mehr gezeigt, wie dominant der Streaming-Anbieter inzwischen ist. Zum ersten Mal überhaupt lag eine Dotcom-Firma bei der Gesamtzahl der Nominierungen vorn. Der Emporkömmling Netflix setzt die traditionelle TV-Industrie und die großen Hollywood-Studios enorm unter Druck mit viel Geld und mundgerecht auf bestimmte Abonnentengruppen zugeschnittenen Programmen. Die großen Alten versuchen verzweifelt, Paroli zu bieten. Sabine Müller über eine digitale Ausweitung der Kampfzone.
Es ist noch nicht lange her, da spotteten Medienmogule über Netflix und dessen Aussichten als zukünftiger Rivale der großen TV-Sender und Filmstudios. Der Chef von Time Warner erklärte 2010 abschätzig, da könne man ja gleich fragen, ob die albanische Armee die Weltherrschaft übernehmen werde. Der Spott ist solchen Leuten längst im Hals stecken geblieben. Stattdessen herrschten massiver Angst vor dem Streaming-Giganten, der einen beispiellosen Aufstieg hingelegt hat. Ende der 90er Jahre als Online-Videothek mit DVD-Versand gestartet, 2007 ins Video-on-Demand-Geschäft eingestiegen und erst vor 5 Jahren erste eigene Inhalte produziert.
Momente wie diese erfordern jemanden, der handelt, der das Unangenehme übernimmt.
House of Cards, die Serie über einen skrupellosen US-Politiker, gespielt von Kevin Spacey, war der erste große Netflix-Hit.
The audience wants the control. They want the freedom.
Die Zuschauer wollen die Kontrolle, sagte Spacey. Sie wollen die Freiheit haben, zu schauen, wann und wie sie wollen. Im Zweifel auch mal eine ganze Staffel in einem Rutsch. Binge-Watching. Seitdem hat Netflix viel Binge-würdiges produziert. Orange is the New Black, Narcos, The Crown oder Stranger Things. In diesem Jahr wird Netflix laut Medienberichten 12 bis 13 Milliarden Dollar in etwa 700 Eigenproduktionen stecken. Spielfilme, TV-Serien, Comedy-Specials, Dokumentationen. Allein 82 Spielfilme sind geplant. Zum Vergleich, Warner Brothers plant 23, Disney 10.
We've got a long way to go to have more and more content to please more and more members and continue to grow.
Geschäftsführer Reed Hastings gab sich im vergangenen Jahr ganz bescheiden. Netflix habe noch einen weiten Weg vor sich, um mehr Programme für mehr zufriedene Abonnenten und mehr Wachstum zu generieren. Etwa 126 Millionen Abonnenten hat der Streamingdienst weltweit, mehr als die Hälfte davon außerhalb der USA. Eins der Erfolgsgeheimnisse von Netflix, die Zuschauer kriegen genau, was sie wollen, weil wohl kein Medienunternehmen die Vorlieben seiner Zuschauer so gut kennt wie Netflix. Und der Dienst setzt auf große Namen, holte Talker David Letterman aus dem Ruhestand zurück, warb Grey's Anatomy-Produzentin Shonda Rhimes an und die Obamas.
All of you are dangerous. That's why you're here.
Netflix versucht bewusst, das bestehende Ökosystem der Branche zu zerstören, beschwert sich ein Hollywood-Manager, der nicht namentlich genannt werden will. Alte und neue Rivalen versuchen gegenzuhalten. Amazon, Hulu und Apple investieren massiv in Streaming. Disney zeigt seine Filme nicht mehr auf Netflix und plant spätestens ab kommendem Jahr einen eigenen Streamingdienst. Und der Kampf um das zum Verkauf stehende Filmstudio 20th Century Fox wird von Disney und Comcast auch deswegen so hart geführt, weil sie sich durch eine Übernahme Vorteile im Wettbewerb mit Netflix versprechen.